Profil Podcasts.
Tatütata, der Blaulicht-Podcast vom Profil.
Mit linkem Protest wird eine gewisse Gewaltaffinität und eine Gewalttätigkeit automatisch verbunden. Mit rechtem Protest oder mit dem, was die Maßnahmengegner sagen, bei uns heißen die Querdenker, hat man diese Erfahrung eben nicht. Deswegen produzieren Polizeieinsätze hier unterschiedliche Bilder. Auf jeden Fall merkt man hier, dass die Polizei oft nicht Teil der Lösung ist, sondern Teil des Problems wird.
Hallo und herzlich willkommen zu Tatütata, dem Blaulicht-Podcast von Profil. Mein Name ist Michael Nikbasch und ich bin via Konferenzschaltung mit meiner Kollegin Edith Meinhardt und unserem heutigen Gast verbunden. Wir haben uns ja vorgenommen, für diesen Podcast auch und gerade unter den gegebenen Umständen so oft wie möglich das Haus zu verlassen, um unsere Gesprächspartner persönlich zu treffen. Aber das wäre im konkreten Fall tatsächlich ein wenig kompliziert, denn unser heutiger Gast sitzt in Deutschland.
Raphael Beer, er ist Polizeiforscher in Hamburg, Soziologe, und er hat ein Buch geschrieben über Cop Culture. Das ist das Standardwerk im deutschsprachigen Raum. Es geht darin um Männlichkeitskultur in der Polizei und um die Kultur der Straße und der Wachzimmer, die sich oft unterscheidet von dem, was die Führungskader als Kultur der Polizei beschreiben würden. Ich hoffe, das kann man jetzt so auf diese Art ganz knapp zusammenfassen.
Den unmittelbaren Anlassfall für unser Gespräch liefern uns die Geschehnisse vom 1. Mai. Da ist es ja in mehreren europäischen Städten zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen. Auch in Wien lief eine Demo aus dem Ruder. Also in aller Kürze mehr als 350 Festnahmen und fast 100 verletzte Polizisten in Berlin, 11 Festnahmen und mehrere verletzte Polizisten in Wien, Tränengas in Paris, 200 Festnahmen in Istanbul. Naja, und wir berichten zunehmend oft über den Unmut und die Unzufriedenheit, die Leute aus allen Lagern auf die Straße treibt, Maßnahmengegner, Patrioten, Rechtsextreme, Linke, Hooligans. Da kommt schon einiges zusammen. Herr Beer, was ist da los?
Und zunächst muss man sagen, dass die Auseinandersetzungen rund um den 1. Mai eine ganz lange Tradition haben in fast allen europäischen Städten. Der Tag der Arbeit ist eine klassische Auseinandersetzung zwischen Arbeitnehmern und Kapitalismus. Diese Fragen werden immer wieder genährt, auch angereichert durch aktuelle Fragen, Mietwucher, Gender-Benachteiligung, Benachteiligung von Minderheiten. Jetzt im Moment ist es ganz stark auch das Thema Polizeigewalt. Das heißt, diese 1. Mai-Demonstrationen sind traditionell, auch bei der Polizei, ich glaube, das ist in Wien nicht anders als in Berlin, eine Zeit, in der hohe Alarmstimmung herrscht und in der man auch mit Bildern schon in den Einsatz geht, die nicht friedlich sind.
Sie meinen von der Polizei, in den Köpfen der Polizei in den Einsatz
geht? Genau. Also 1. Mai steht immer für zumindest die Potenz oder die Möglichkeit einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Der Zündstoff ist immer da. Manchmal wird das ein bisschen eingeebnet, aber in der Regel sind das Einsätze, die nicht runtergefahren werden und sagen, das läuft schon friedlich, das ist alles, das ist eine Arbeit, das ist eine Gewerkschaftsangelegenheit, da passiert nichts. Das ist seit vielen, vielen Jahren vorbei. Jetzt weiß ich nicht genau, was in Istanbul oder in der Türkei im Hintergrund läuft, aber für die anderen europäischen Städte würde ich sagen, ist es die klassische Auseinandersetzung zwischen Herrschaft und der Opposition, und die ist in der Regel links am 1. Mai zumindest, und demnach sind auch die Auseinandersetzungen hoch ritualisiert.
Im Wiener Votivpark kam es am 1. Mai zu einem relativ wilden Polizeieinsatz gegen eine linke Demo. Wild zumindest im Verhältnis zu dem, was man sonst in Österreich gewöhnt ist. Auslöser war, was wir bis jetzt wissen, dass ein Polizist in Zivil sich unter die Menge gemischt hat und aus bisher ungeklärter Ursache Pfefferspray gegen Demonstranten eingesetzt hat. Und danach ist die Lage von 0 auf 100 in kürzester Zeit eskaliert. Und nun muss sich die Polizei fragen lassen, ob sie gegen Linke härter vorgeht wie gegen Rechte. Und es ist nicht zum ersten Mal. Diese Debatte gibt es seit Monaten immer wieder. Tenor, Maßnahmengegner, Hooligans spazieren unbehelligt durch die Stadt. Antifa und Anti-Abschiebungsaktivistinnen werden gekesselt und weggetragen. Was ist da dran an dem Bild?
Nun, zunächst mal muss man sagen, der linke Protest und die Polizei haben eine ganz lange, nicht sehr friedvolle Beziehung. Da gibt es viel Erfahrungen miteinander. Linker Protest geht immer über das Nationalstaatliche hinaus. Er stellt das Gewaltmonopol in Frage. Er stellt die nationalstaatliche Souveränität in Frage. Er stellt natürlich auch Polizei in Frage und artikuliert seinen Protest oft mit Begleitmusik, will ich mal sagen, mit Begleiterscheinungen, die selbst nicht friedlich sind. Das ist nicht erst seit einigen Wochen oder Monaten, das ist in Europa gesehen schon über viele, viele Jahre. Für Deutschland würde ich das eher mit dem Jahr 1968 verbinden, in dem linker Protest als Studentenbewegung quasi stattfindet. Und seitdem setzt sich die Polizei mit diesen Gruppen auseinander. Das fördert natürlich dann auch entsprechende Erfahrungen, Stereotypen etc., sodass man auch für Deutschland sagen kann, bei Ihnen wird das ähnlich sein, dass mit linkem Protest wird eine gewisse Gewaltaffinität und eine Gewalttätigkeit automatisch verbunden. Mit rechtem Protest oder mit dem, was die Maßnahmengegner sagen, bei uns heißen die Querdenker, hat man diese Erfahrung eben nicht. Deswegen produzieren Polizeieinsätze hier unterschiedliche Bilder. Ich weiß jetzt nicht genau, ob dieser Zivilpolizist, von dem Sie gesprochen haben, tatsächlich ein Agent Provokateur war, ob er das absichtlich gemacht hat oder sich subjektiv in der Notwehrlage befunden hat. Das muss man klären. Auf jeden Fall merkt man hier, dass die Polizei oft nicht Teil der Lösung ist, sondern Teil des Problems wird.
Das ist genau die Frage, die sich jetzt eigentlich stellt, weil eigentlich müsste die Polizei ja eine neutrale staatliche Macht sein. Aber wenn sie auf der Demo zum Auslöser von einer Eskalation wird, dann ist ja eigentlich alles falsch gelaufen, was nur falsch laufen kann.
Ja, das ist im Wesentlichen eine Frage der Perspektive. Wir haben leider zu dieser Frage wenig neutrale oder objektive Berichterstattung oder Bilder. Es ist sehr abhängig davon, wer an welcher Stelle steht, wer was sieht, wer auch das, was er sieht, auch wie beurteilt. Das tut die Polizei bekannterweise anders als Demonstrationsbeobachter aus dem politischen Spektrum. Insofern, ja, Polizei lehnt es vollständig ab, zu sagen, wir waren der Auslöser für Gewalt. Polizeiliche Gewaltanwendung ist immer von ihr aus gesehen reaktiv. Das gehört sozusagen zum Standardargument der Polizei, nie angefangen zu haben. Tatsächlich ist aber, wenn man das auf der Mikroebene sieht, durch ganz viele Aktivitäten von Polizistinnen und Polizisten entsteht auch eine Stimmung, entsteht eine Atmosphäre, entsteht eine Bedrängung oder eine Provokation. Und insofern, da muss man nochmal genauer hinschauen, wer jetzt für was verantwortlich war. Auf jeden Fall die neutrale Position des Staates oder der Polizei wird in der konkreten Interaktion auch aufgehoben. Da gibt es tatsächlich dann Täter, da gibt es Opfer. Polizei fühlt sich ganz oft dann als Opfer von Gewalt und entsprechend reagiert sie dann auch mit Gegengewalt. Das ist ein Interaktionsritual, wo Neutralität ganz schwer zu vermitteln ist.
Ich meine, die Polizei hat jetzt in den letzten Wochen und Monaten ihr nachgiebiges Verhalten gegenüber Corona-Maßnahmengegnerinnen auch damit erklärt, dass man nicht so robust vorgehen kann, wenn die Hooligans neben jungen Müttern stehen. Also man wollte, um es flapsig zu sagen, einfach keine Bilder von umstürzenden Kinderwegen erzeugen. Ist das ein gutes Argument?
Ich gestehe hier der Polizei eine gewisse Unsicherheit zu, auch einen Lernprozess. Genau dasselbe Thema mit denselben Bildern, auch mit denselben Symbolbildern haben wir in Deutschland auch. Junge Mütter mit Kinderwägen, kleine Kinder stehen in der ersten Reihe, Hooligans stehen in der dritten Reihe und die Polizei macht nichts. Ich habe das bislang so erklärt. Natürlich ist diese Demonstrationsklientel für die Polizei neu. Frauen, ältere Mitbürger, Kinder gehören nicht zur klassischen Gegnerschaft der Polizei. Dass sie hier erstmal weniger martialisch auftritt und nach einer Rolle sucht, war mir eigentlich ganz gut verständlich. Und dass man sagt, wir haben es ja hier auch mit einer neuen Situation zu tun, in der nicht eine Handlung, eine zusätzliche Handlung zum Dasein, also zusätzlich zum Dasein braucht es keine Handlung, um Polizeieinsatz zu befördern, sondern das Dasein an sich ist schon gefährlich. wenn man davon ausgeht, dass Anwesenheit von vielen Personen auf engem Raum ohne Maske eine Gefahr erzeugt. Dann ist an sich das schon gefährlich. Das weiß aber, das weiß man im Kopf. Aber die polizeiliche Einsatzlogik geht eigentlich erst los, wenn eine kriminalisierbare Handlung erfolgt. Steine werfen, Masken aufziehen, gegen die Polizei vorgehen. Dann erst ist das klassische Repertoire abrufbar. Und einfach nur keine Maske aufziehen war bis jetzt noch nie ein Grund für die Polizei zum Einsatz, sodass hier sozusagen die Gefährlichkeit, glaube ich, bislang unterschätzt wurde. Mittlerweile, so kann ich das aus Deutschland berichten, lernt die Polizei hier dazu. Die letzten Demonstrationen am letzten Wochenende waren so gestaltet, dass die Polizei gezielt schon einzelne aggressive Menschen rausholte. Aber immer noch scheut sie sich natürlich, da haben sie völlig recht, Bilder zu erzeugen, dass man mit dem Wasserwerfer Kinderwägen umspritzt. Das ist nach wie vor so. Und hier ist ein großer Unsicherheitsbereich, glaube ich, auch in der Einsatzgestaltung, in der Einsatzstrategie zu spüren.
Erst recht in Österreich. Wir haben erst jüngst gelernt bei dem Besuch der Sondereinheit der Wiener Polizei, die bei Demonstrationen eingesetzt wird, der Wega, dass der Wasserwerfer in Österreich, der Einsatz eines Wasserwerfers in Österreich zu sehr viel größeren auch politischen Verwerfungen führen würde als in Deutschland, wo das in einzelnen Städten, ich denke in Hamburg, glaube ich, kommt es immer wieder mal vor, gar keine Seltenheit, auch ein demonstrationskulturelles Thema.
Das stimmt. Gerade aus der Stadt, in der ich lebe, in Hamburg, ist der Wasserwerfer ein sehr schnelles Einsatzmittel. In den Bildern, die ich von Hamburg in der Schanze gesehen habe, standen gleich 3 oder 4 hintereinander, die auch einsatzbereit waren, die auch eingesetzt wurden. Der Wasserwerfer ist hier, das hängt ein bisschen mit der polizeilichen Tradition zusammen in Hamburg. Hier wird sehr schnell von diesen Mitteln Gebrauch gemacht. Es gibt andere Städte auch bei uns, im Bereich Nordrhein-Westfalen, Köln, sind die Wasserwerfer jahrelang abgeschafft gewesen. Berlin setzt auch sehr zurückhaltend ein. Mittlerweile muss man allerdings sagen, dass sich auch die Konzeption von Wasserwerfern geändert hat. Hier beobachte ich auch so einen Übergang vom Physischen ins Psychologische oder ins Psychische. Denn die heutigen Wasserwerfer zeichnen sich nicht mehr dadurch aus, dass sie Leute von der Straße spritzen, sondern dass sie einen Wassernebel über die Menschen gießen können, der ihnen quasi die Luft zum Atmen nimmt. Es ist also eher sozusagen Waterboarding auf der Straße, was da passiert. Und irgendwann soll man dann zermürbt quasi von der Straße gehen. Tatsächlich scheuen sich viele Polizeiführer und Polizeiverantwortliche, dieses Mittel zuverderst einzusetzen.
Herr Bär, den Vorwurf, dass die Polizei am linken Auge blind ist, den hört man ja so gut wie nie. Umgekehrt gibt es immer wieder Probleme mit Rechtsextremismus in den Reihen der Exekutive, auch in Deutschland. Hat das auch damit zu tun, wie die Polizei ihren Nachwuchs rekrutiert oder wie ist das zu erklären?
Also bislang gehen wir nicht davon aus, dass besonders gewaltaffine oder rechtsextreme Menschen in der Polizei einen magnetischen Anziehungspunkt sehen. Das ist nicht der Fall. Das können wir empirisch und auch theoretisch nicht belegen. Sehr wohl können wir aber belegen, dass sich ein Charakterkern in der Polizei befindet, der wertkonservativ ist. Und also wir haben zum Beispiel keine Linksextremen in der Polizei. Es ist noch nie von Linken gesprochen worden in der Polizei, außer wenn man vielleicht schon Sozialdemokraten oder Kühne als Links attribuiert. Dann schon, dann gibt es da einige wenige Prozent. Aber wir haben nie eine Problematik mit linksextremen Polizisten gehabt. Aber wir haben sehr wohl eine Problematik mit Rechtsextremen. Meine These ist, die kommen nicht als Rechtsextreme in die Polizei. Wir rekrutieren ja etwas anders als in Österreich in der Regel adoleszente Menschen in die Polizei, also Menschen zwischen 17 und 21. Die kommen sozusagen noch im Werden in die Polizei. Und die dortigen Bedingungen, die sie dann vorfinden, insbesondere wenn sie mit der Ausbildung fertig sind, das sind eher die Verstärker für Rigidität oder für eine autoritäre Veränderung. Und dann entsteht auch so etwas wie Rassismus und Rechtsextremismus. Neben anderen Dingen, es entsteht auch Zynismus, Frauenfeindlichkeit und so weiter. Es sind viele Formen von abweichendem Verhalten, die durch die Praxis quasi beschleunigt werden. Aber ich sage es nochmal, die Polizei besteht schon aus einem wertkonservativen Kern. Das sind Menschen, die Autoritäten achten, die Hierarchien achten, die sozusagen auch Normen als quasi Ressource nutzen, ja, und sich darauf auch berufen. Und die dann überhaupt nicht verstehen, dass es Menschen gibt, die zum Beispiel Normen in Frage stellen, wo sie doch gelernt haben, dass man Normen beachten muss. Und da gibt es einen großen, große Missverständnisse beziehungsweise auch eine Kommunikationsunsicherheit, mit Menschen umzugehen, die einfach in anderen Kategorien denken. Bislang war es allerdings so, dass die rechten Demonstrationen ordentlicher abliefen als der Polizei lieber. Ja, die sind stramm marschiert, haben Disziplin gehalten, haben die Polizei auch nicht angegriffen, sondern sie eher bemitleidet. Das ist bei uns auch heute noch so. Die AfD zum Beispiel macht vergiftete Angebote an die Polizei, ja, indem gesagt wird, ihr dürft nicht so viel, wie ihr wollt. Wenn wir an der Macht sind, dürft ihr mehr. Wir mögen Polizei, wir mögen eine starke Polizei. Das sind nicht vergiftete Angebote, weil tatsächlich die Polizisten von solchen autoritären Strömungen sich durchaus affiziert fühlen. Das ist durchaus eine Versuchung, eine Verführung. Allerdings glaube ich auch nicht, dass viele, viele Polizisten jetzt AfD wählen. Das ist, muss man mal abwarten, wie sich das zeigt. Aber im Moment zeigt sich noch nicht, dass ganz große Gruppen der Polizei zur AfD tendieren. Ganz anders zum Beispiel als in Frankreich, wo wir etwa annehmen, dass 50% der französischen Polizistinnen und Polizisten Front National wählen.
Auch in Österreich ist die Homebase der FPÖ bei der Polizei sehr stark und die Blaue Gewerkschaft war eigentlich eine sehr wichtige Bewegung und ein sehr wichtiges Milieu für den Aufstieg der FPÖ in Österreich.
Wir haben gesehen, dass die Regierungsbeteiligung der FPÖ Ende 2017 auch einen Trend beschleunigt hat, dass nämlich die Polizei gezielt Personal in rechtskonservativen, rechten Medien sucht. Da spricht man eine ganz bestimmte Klientel an. Also insofern ist das womöglich gar nicht zu unterschätzen, wenn auch die AfD nach Regierungsverantwortung in Deutschland streben würde, dass man da ein ganz bestimmtes Personal dann auch ansprechen möchte innerhalb der Polizei.
Ja, das ist richtig. Allerdings, wir beobachten nicht, dass die Polizei von sich aus in den rechten Milieus sucht, sondern dass sie von rechten Milieus quasi aufgesucht wird, dass die Kontakt zur Polizei aufnehmen, was immer dazu führt, wir hatten so einen Fall schon mal bei den Republikanern in den 80er Jahren, dass relativ schnell der Anschein entsteht, dass Polizisten bei diesen Parteien Ämter einnehmen. Das liegt aber daran, dass Polizisten, wenn sie sich denn für ein solches Mandat bewerben, relativ schnell genommen werden und auch für diese Parteien nützlich sind, weil sie sich zum Beispiel mit Verwaltungsstrukturen auskennen, mit Kommunikation, mit Hierarchien etc. Deswegen gelangen die relativ schnell in solche Positionen. Aber wir können noch nicht sagen, dass tatsächlich die Polizei ein Personalkörper ist, der insgesamt zu rechten Parteien neigt. Das können wir noch nicht bestätigen.
Wenn man sich heute an einer Demonstration beteiligt und ganz gleich, aus welchen Motiven und wo man sich selbst gesellschaftspolitisch sieht, dann hat man sehr schnell mit Polizistinnen und Polizisten zu tun, die in moderner Demonstrationsausrüstung, wir dürfen uns das anschauen, da ist schon nicht mehr viel Unterschied zu dem, was das Militär auffährt. Mhm. Was macht das mit Demonstrantinnen und Demonstranten und was macht das umgekehrt auch mit Polizistinnen und Polizisten, wenn da ganz automatisch sehr viel mehr Distanz zu früher entstehen muss, wenn die hinter Schutzausrüstungen stehen, die eben aussehen wie beim Militär?
Nun, es verändert komplett den Habitus. Ich habe das lange Zeit auch beobachtet. Ich habe lange Zeit eine solche Einheit begleitet, die in etwa ihrer Vega ähnlich ist, eine Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit in Hessen. Und ich habe gemerkt, wie aus den jungen Leuten, die mir sehr sympathisch erschienen in ihrer Natürlichkeit, wenn wir auf der Wache waren oder in Reserve oder auf der Dienststelle, ich habe sehr schnell gemerkt, was Aufrödeln heißt. Aufrödeln ist wahrscheinlich ein typisch deutscher Ausdruck für die Tatsache, dass sie dann ihre Einsatzkleidung anziehen, und zwar die für gewalttätige Einsätze. Und spätestens, wenn die Sturmhaube über dem Gesicht ist, verändern sich nicht nur das Äußere, sondern es verändert sich auch die Persönlichkeit, weil man die Welt nur noch durch diese Uniformierung sieht. Und das hat natürlich alles einen funktionalen Charakter. Das sagen mir auch immer Führungsvorgesetzte. Das brauchen wir, um unsere Menschen zu schützen. Ja, das stimmt. Aber es hat auch einen expressiven Charakter. Es verändert das Aussehen und es verändert auch die Kommunikation. Die Menschen können nicht mehr reden. Die haben ein Tuch über dem Gesicht. In der Regel sieht man nur noch die Augen. Das Visier ist meistens dann runtergeklappt. Das heißt, dieser Spruch, dass die Polizei mit der Gesellschaft auf Augenhöhe kommuniziert, ist spätestens an dieser Stelle obsolet geworden. Und es werden aus diesen ganz normalen jungen Menschen werden Krieger. Ich habe diese Persönlichkeitsgestaltung oder diese Zuschreibung des Kriegers unterschieden vom sogenannten Schutzmann oder der Schutzfrau. So nennen wir in Deutschland diejenigen, die im Revier ihren Dienst tun, die in der Gemeinde Dienst tun, die darauf schauen, dass sie Frieden stiften, dass nicht allzu viel passiert. Und diese Kriegermentalität ist dem völlig entgegengesetzt. Und das sind natürlich Positionen in der Polizei, die für solche Einsätze auch gebraucht werden, die auch gezielt ausgesucht werden. Also man meldet sich da in der Regel freiwillig zu, man wird da nicht hingezwungen. Und insgesamt führt es aber dazu, dass nicht nur von der Bildqualität oder vom äußeren Anschein her sich die Polizei in eine militärische Logik hineingibt, nämlich in eine strikte Trennung zwischen Freund und Feind, zwischen wir hier drinnen und die da draußen. Und da geht es nicht mehr um Zivilgesellschaft und Staat oder um Bürger und Polizei, sondern es geht um Gegner. Und das ist ein Trend, den ich in ganz Europa beobachte, unter anderem eben auch in Österreich, auch in Frankreich, selbst in der Schweiz und in England sind solche Bilder zu sehen, dass Polizei, wenn sie in Großgruppen auftritt und in geschlossenen Einheiten, wie wir das nennen, einen anderen Habitus erzeugt und auch erfordert, als in den Bereichen, wo Polizei im Alltag tätig ist. All dies wird aber noch mit dem Begriff Polizei umschrieben. Und ich sehe hier auch die Gefahr einer quasi Militarisierung des Polizeilichen, dass ich also diese außergewöhnlichen und außerordentlichen Formen des Polizierens eben auch auf den Alltag übertragen. Wenn wir heute zum Beispiel anschauen, wie viele Ausrüstungsgegenstände ein Polizist, eine Polizistin am Gürtel hat im Alltag, dann hat das eigentlich mit dem, was ich vor 40 Jahren getragen habe oder vor 30 Jahren, nicht mehr viel zu tun.
Herr Bär, Ihr Kollege, der deutsche Polizeiforscher Thomas Feltes, hat kürzlich in einem Interview gesagt, um hart gegen gesellschaftliche Gruppen vorzugehen, müssen diese innerhalb der Polizei erst einmal stigmatisiert sein. Sonst ist die Hemmschwelle zu groß. Also man setzt nicht den Schlagstock gegen ältere Frauen ein, die wie die eigene Oma ausschauen. Wie funktioniert denn diese öffentliche Abwertung, bevor man mit einer Gruppe abfahren kann?
Also im Wesentlichen, so habe ich in meiner Laufbahn und im Laufe meiner Forschung festgestellt, geschieht das eben nicht durch offizielle Anweisungen, also nicht durch Befehle. Ihr müsst jetzt auf die und die Gruppen aggressiv reagieren, sondern es geschieht durch einen, ich nenne das den mythopoetischen Bestand der Polizei. Das sind erzählte Erfahrungen, Geschichten aus der Vergangenheit, aggregierte Geschichten, die man gar nicht selbst erlebt hat, sondern die im Kollektiv erzählt werden über Feindschaftsbeziehungen, über Bedrohung, sehr viel über Gefahr, sehr viel auch über Gewalt und sehr viel über Linke. Ich wundere mich manchmal, wie schnell unsere Studierenden im Studium, die noch gar keinen Kontakt mit der Bevölkerung hatten, von sogenannten linken Zecken sprechen oder vom schwarzen Block, mit dem man nicht reden kann, und von gewalttätigen Autonomen und so weiter. Das übernehmen die alles aus einem Jargon, der in der sogenannten Cop Culture eben auch vorrätig ist. Ein Reservoir an Bildern, die zur Verfügung gestellt werden, um eine krasse Trennung zwischen wir hier drinnen und die da draußen zu ziehen. Und das genau ist das, was bei den Querdenkenden oder den Maßnahmengegnern im Moment noch nicht funktioniert. Diese kategorische Trennung zwischen wir hier drinnen und die da draußen. Weil immer noch zu viel Ähnlichkeit zwischen denen da draußen und uns besteht. Das war ähnlich wie bei der Friedensbewegung nach Tschernobyl zum Beispiel. Die Demonstrationen waren ganz andere als vorher, als Menschen auf die Straße gegangen sind, mit den Polizistinnen und Polizisten nicht gerechnet haben. Und um es zuzuspitzen, zu sagen, ja, die Stigmatisierung erfolgt, aber nicht in einer konkreten Einsatzvorbereitung oder durch einen Vorgesetzten, sondern diese Bilder entstehen im Lauf des Polizierens. Entstehen auch im Alltag. Und sie werden dann natürlich genutzt und aktiviert, wenn man tatsächlich mit diesen Gruppen dann auch persönlich Kontakt hat. Was mich im Moment auch sehr beschäftigt und was, glaube ich, auch Polizisten sehr beschäftigt, ist ja, dass wir im Zustand von Corona quasi umgedrehte Regeln haben. Früher wurden Demonstrationen abgesagt bzw. aufgelöst. Sie durften nicht stattfinden, wenn die Menschen Masken aufsetzten. Heute müssten Demonstrationen eigentlich aufgelöst werden, wenn die Menschen keine Masken aufsetzen. Und das sozusagen in Handlung zu übersetzen und in Regelmäßigkeit fällt, glaube ich, der Polizei sehr, sehr schwer. Und deshalb, so ist meine Einschätzung, ist es fast ein Ritual und ein liebgewordenes Bild, dass man es wieder am 1. Mai zum Beispiel mit den alten Gegnern zu tun hatte, nämlich mit denen, mit denen man schon immer gekämpft hat und nicht mehr mit denen, mit denen man nicht so recht zurechtkommt.
Dennoch kann man als Beobachter den Eindruck bekommen, dass die Reizschwelle auf Seiten der Polizei niedriger liegt, auch wenn ich mir jetzt schwer täte, das zu quantifizieren. Aber nehmen wir als Beispiel Hooligans in Fußballstadien, da ist ja die Lust an der Provokation Teil des Spiels. Und da erleben wir immer wieder, dass in Richtung der Polizei das eine oder andere getan oder gesagt wird. Da könnte ich mich jetzt nicht erinnern, dass da sofort Nervosität in den Reihen der Polizei ausbricht. Bei Demos habe ich so als Beobachter das Gefühl bekommen, liegt eben die Reizschwelle niedriger oder täusche ich mich da?
Ich sehe das auch. Da haben Sie völlig recht. Die Hooligans oder sagen wir mal Sportgewalt insgesamt ist insofern ein etwas einfacheres Einsatzgebiet für die Polizei, als es quasi völlig unpolitisch ist. Es geht hier nicht um Ideologien, es geht nicht um die Infragestellung des Staates, sondern es geht um aggressive Männlichkeit. Es geht schlichtweg um Adrenalin, um sehr viel Lust an der Auseinandersetzung. Ich würde es als weitgehend unpolitisch einschätzen. Und an dieser Stelle arbeitet die Polizei auch am zufriedenstellendsten, weil sie eben nicht beobachtet wird von kritischen Menschen, gegen die sie Gewalt anwendet. Ja, die Hooligans beschweren sich dann an der bestimmten Stelle auch, aber in der Regel ist es so, dass das Einsatzspektrum oder so die Einsatzmittel, die Einsatzroutine im Zusammenhang mit Sportgewalt sehr viel abgeklärter ist und man sehr viel besser weiß, auch wie man erzieherisch oder eindrucksvoll auch mit den Hooligans umgeht. Da beklagt sich keiner, wenn er mal in Fesselgriff genommen wird oder wenn er zu Boden gedrückt wird. Das gehört eher dazu zum Spiel, zum Interaktionsspiel. Und das ist bei politischen Demonstrationen völlig anders. Hier fühlt sich die Polizei auch, glaube ich, wesentlich stärker beobachtet. Und sie reagiert, was ich jetzt sehe, auch zunehmend, sagen wir mal, routiniert im Umgang mit Provokateuren. Aber das hat immer noch viele Ausnahmemöglichkeiten und die Polizei professionalisiert sich in diesem Punkt nur sehr langsam.
Man könnte eigentlich sagen, wenn man das jetzt aufgreift, was Sie gesagt haben, dass die Antifa und das jetzt oder die Autonomen, die Linken, es der Polizei mit der Stigmatisierung recht einfach machen, weil sie wollen die Polizei ja vorführen. Und da sind Konflikte natürlich programmiert und bei Demos schreien sie dann, ganz Wien hasst die Polizei. Was müsste da passieren, dass die Polizei da drüber steht?
Ja, Sie haben recht. Wenn man eine komplexe Lage beschreiben will, dann darf man eben nicht nur die Polizei sehen, sondern es sind Interaktionsspiele. Also Spiele meine ich jetzt nicht im friedfertigen, harmonischen Sinne, sondern es sind Interaktionen, die wechselseitig aufeinander bezogen sind. Und natürlich leistet auch die Antifa ihren Beitrag dazu, dass Polizei eingesetzt wird und dass sie auch härter vorgeht, als unbedingt notwendig ist. Es sind wechselseitige Provokationen. Ich kenne auch viele sozusagen Dimensionen aus der Antifa, die man schlichtweg als erlebnispädagogische Maßnahme einordnen müsste, wo es darum geht, die Polizei zu überlisten, ihnen ein Schnippchen zu schlagen, irgendwie sie auszutricksen etc. Also tatsächlich ist dieser Aufschaukelungsprozess wechselseitig, aber dadurch, dass man schon eben so viel Zeit miteinander verbracht hat, ist man sich auch in gewisser Weise nicht mehr ganz fremd.
Aber hieße das weitergedacht, dass es vereinzelt gar nicht darum geht, ein politisches Anliegen auf die Straße zu tragen, sondern die Auseinandersetzung mit der Polizei zu suchen?
Naja, das hängt im Wesentlichen damit zusammen, was man aus welcher Perspektive auch immer heraus als politisch betrachtet. Ich habe schon deutlich das Gefühl, dass zumindest unter Polizeiverantwortlichen, auch unter politisch Verantwortlichen, also Innenministern etc., auch unter anderen Akteuren, das Bild einer Demonstration vorherrscht, die ausschließlich bieder ist, die ernst ist, die friedlich ist, die Abstände einhält, die sozusagen auch in den demokratischen Regeln, Versammlungsregeln sowas stattfindet. Und das wird, glaube ich, in Aktivistenkreisen völlig anders gesehen. Also der Spaß zum Beispiel, die Lust an der Übertretung, der Hedonismus, das ist ja auch in gewisser Weise ein Effekt von solchen demonstrativen Aktionen. Und das ist etwas, was die Polizei völlig abschneidet. Also dass man dass Gewalt zum Beispiel Spaß machen kann, dass es einen Reiz darstellt. Wir sprechen hier zum Beispiel von adoleszentem Gewaltrausch bei Jugendlichen, dass das auch eine hedonistische Selbstbestätigung sein kann, sich mit dem Staat anzulegen, das wird aus der Diskussion in der Polizei fast völlig ausgeblendet. Hier wird nur die Unterscheidung gemacht in eine quasi in Anführungszeichen anständige Demonstration, die nach Regeln läuft, und in eine, die die Regeln bricht. Und der Regelbruch ist sowieso, ist sozusagen das Merkmal des Aktivwerdens der Polizei. Ja, und dann wird eben auch nicht mehr darauf geschaut, wie können wir möglicherweise mit anderen Mitteln arbeiten, wenn der Regelbruch da ist und es gibt eine rechtliche Einschreitmöglichkeit, dann wird die auch genutzt. Also mir geht zum Beispiel in meiner Beobachtung ganz oft dieses wechselseitige sich wahrnehmen, diese wechselseitige Bezugnahme auf den Gegner, die geht der Polizei, glaube ich, ab. Sie sieht ihn ausschließlich als derjenige, der Rechte verletzt, der die Ordnung stört, der gegen Gesetze verstößt, der dann entsprechend autoritär auch sozusagen polizeilich behandelt werden muss. Wir haben es ja oft zu tun mit Demonstranten ganz unterschiedlicher Couleur. Gerade im Bereich der linken Demonstranten haben wir es auch oft mit Jugendlichen zu tun, die in der ersten Reihe stehen, die sich quasi auch den Polizisten quasi in einer Art und Weise gegenüberstellen, die etwas mit Initiationsritualen ins Erwachsenenleben zu tun hat. Das kann so von der Polizei gar nicht gesehen werden. Es wird sehr reduziert auf die versammlungsrechtliche Ebene. Und dann geht eben Polizei relativ strikt gegen diese Jugendlichen vor, die Gewalt anwenden. Und jemand, der keine Gewalt anwendet, wird erstmal anders behandelt. Und das verändert sich möglicherweise im Moment gerade im Zuge der Querdenkenbewegung. Aber da bin ich mir noch nicht sicher, wie sich die Polizei hier positioniert.
Das ist eine jetzt vielleicht sehr anekdotische Beobachtung von den Demos der vergangenen Monate in Wien. Aber ich habe den Eindruck, dass die Polizei das, was Sie jetzt gesagt haben, nämlich dieses wechselseitige Wahrnehmen bei den Hooligans am besten beherrscht, das fast als so, als wäre man sich da auch am ähnlichsten. Und es hat sich auch die Taktik der Polizei bei Demos sehr geändert. Am Anfang hat die Exekutive ja fast alles hinweggesehen, zumindest in Wien. Und erst als die eher normalen Leute weggeblieben sind und die Hooligans und die Rechtsextremen eher unter sich wieder waren, hat die Polizei angefangen, auch massiver durchzugreifen, Pfefferspray einzusetzen und das Durchbrechen von Sperren zu verhindern und zu kesseln und Demo-Teilnehmer anzuzeigen. Haben Sie das auch beobachtet?
Naja, in gewisser Weise sprechen wir hier von asymmetrischen Einsätzen. Was man in der Kriegsführung asymmetrischen Krieg nannte, das finden wir im Inneren bei Demonstrationen natürlich auch. Wenn ich einen ebenbürtigen Gegner habe, dessen Regeln ich kenne, agiere ich souveräner und selbstbewusster und auch konsequenter, als wenn ich es mit einem Gegner zu tun habe, dessen Regeln ich nicht durchschaue. Insofern kann ich es gut verstehen, dass gerade im Bereich Hooliganismus die Polizei relativ souverän auftritt und auch selbstsicher. Um es umgangssprachlich zu sagen, da ist man wenigstens unter sich und man kennt sich, ja, und man kennt auch die Reaktion des anderen. Und je mehr Differenziertheit, je mehr Komplexität in dieses Spiel kommt, desto mehr muss die Polizei auch zurückhaltend agieren, weil sie einfach die Konsequenz ihres Handelns nicht beurteilen kann. Und das ist ja die quasi die große Kunst, auch Riots in diesem, also Demonstrationseinsätze, die gewalttätig verlaufen, zu beherrschen, die sozusagen die Rolle des anderen, des Gegners zu antizipieren, sein Verhalten zu antizipieren, zu schauen, welche Wirkung hat mein eigenes Einschreiten. Und das ist in der Tat bei Sportgewalt weniger komplex und insofern auch stringenter durchzusetzen als bei hochpolitischen Anlässen, wo zusätzlich noch hinzukommt, dass die Anzahl der Smartphones und der Aufnahmemöglichkeiten ins Unermessliche gestiegen ist. Das verunsichert natürlich das Einsatzverhalten der Polizisten nochmal zusätzlich.
Aber müsste die Polizei nicht gerade deshalb anders kommunizieren als bisher? Müsste sie sich nicht besser erklären? Wir beobachten das in Österreich und soweit ich das verstehe, läuft das ja in Deutschland auch nicht anders. Es ist oft nicht nachvollziehbar, warum eine Demo untersagt wird, eine andere nicht, warum bestimmte Gruppen gekesselt werden, andere nicht, warum Abschiebungsgegner weggetragen werden und Hooligans nicht, warum da Pfefferspray zum Einsatz kommt, dort ein Wasserwerfer und so weiter.
Das stimmt und tatsächlich ist die deutsche Szene zumindest hier sehr unterschiedlich. Nordrhein-Westfalen zum Beispiel kommuniziert mehr. Berlin hat eine ausgewiesene Strategie der ausgestreckten Hand, also eine Doppelstrategie, sehr viel zu kommunizieren im Vorfeld und danach oder den sozusagen den harten Kern auch robust entgegenzusetzen. Hamburg hat die sogenannte Hamburger Linie, die ist immer konsequent und hart. Also da gibt es keinen Spielraum. Was Sie ansprechen mit Kommunikation, ist im Wesentlichen ein Spielfeld der Social-Media-Abteilungen im Moment in der Polizei, die versuchen, polizeiliche Aktivitäten auch zu kommunizieren über die sozialen Medien. Das gelingt manchmal gut, manchmal weniger gut. Hier wird die Polizei auch stark beobachtet, dass ihr zum Beispiel unterstellt wird, zu flapsig zu sein oder zu sehr emotional zu kommentieren. Im Wesentlichen glaube ich Folgendes. Polizeigewalt oder Polizeiarbeit, die gewalthaltige Anteile hat, produziert notwendigerweise hässliche Bilder. Und hier wäre tatsächlich zu fordern, das, was unbedingt notwendig ist und was auch rechtlich legitimiert ist, so zu kommunizieren, dass keine Missverständnisse entstehen. Die Polizei ist mittlerweile relativ schnell dabei, Kommentare abzusetzen, auch in die sozialen Medien hinein, über Twitter, über andere Ebenen. Sie ist aber relativ behäbig, diese ersten Meldungen auch wieder zu relativieren, weiter zu kommentieren, zu vertiefen, zu ergänzen, auch möglicherweise Fehler einzugestehen und zurückzunehmen. Das ist ein Missverhältnis. Das heißt, wir haben eine gewisse Schnelligkeit, auch ein Bedarf natürlich an Schnelligkeit, auch durch die Medien. Die wollen auch schnell informiert werden von der Polizei. Da ist sie auch nicht so faul. Also sie setzt auch schnell Kommentare ab. Ob die sich dann bestätigen und wie sich die Lage weiterentwickelt, das geht dann wesentlich langsamer. Ich spreche jetzt von der Situation in Deutschland, speziell auch in Hamburg, speziell auch beim G20-Gipfel in Hamburg, wo wir sehr schnell gemerkt haben, dass hier Kommentare abgesetzt werden, zum Beispiel Hubschrauberpiloten werden angegriffen, lebensgefährlich verletzt, Schädel-Hirntrauma bei einem Polizisten. Das war in den ersten Stunden im Netz. Das stimmte alles nicht. Aber die Polizei hat sich ganz, ganz schwer getan, das zurückzunehmen und zu sagen, es stimmt gar nicht. Es war ein Irrtum. Ja, ich gestehe jedem Polizeibeamten, sowohl im Einsatz als auch in der Einsatzzentrale zu, im Zustande kommen von Hektik und von Schnelligkeit, hier auch Kommentare abzugeben, die vielleicht nicht haltbar sind, die nicht belastbar sind. Aber dann müsste man das Rückgrat haben, auch diese Kommentare wieder zurückzunehmen und weiterzuführen und auch mal Entschuldigung zu sagen, wir haben uns getäuscht.
Ja, reden wir noch über die Fehlerkultur bei der Polizei. Ich meine, da liegt ja erkennbar einiges im Argen und das Problem beginnt ja oft schon damit, dass von Seiten der politischen Führung die Taktzahl vorgegeben wird. Also jetzt am Beispiel der Vorgänge im Wiener Votivpark am 1. Mai, da hat sich der Innenminister sofort in die Öffentlichkeit gestellt, hat gesagt, das wird wie immer evaluiert, natürlich, nur um dann gleich reflexartig sich vor die Polizei zu stellen, die verletzten Beamten zu erwähnen und nicht zu vergessen zu betonen, wie gefährlich doch dieser Job ist. Das stimmt auch ohne jeden Zweifel. Aber da entsteht immer ein bisschen der Eindruck, nun, das ist nicht der Minister der Republik Österreich, sondern der Minister der Polizistinnen und Polizisten. Und top-down wird der Umgang dann wahrscheinlich auch nicht einfacher.
Das ist wahr. Und das ist ein spiegelbildlich eine Situation, die ich auch für Deutschland so wahrnehme, dass sich die Innenminister, die eigentlich für das Innere zuständig sein sollten, in solchen Fällen immer als Polizeiminister gerieren, die für ihre Polizei zuständig sind. Und was ich ehrlich gesagt im Moment unerträglich finde, ist, dass immer ausschließlich die Zahlen der verletzten Polizisten genannt werden und keine Zahlen offenbar zu bekommen sind über verletzte Demonstrantinnen und Demonstranten. Ich finde, es wäre eines Innenministers wert und es würde ihm gut zustehen, wenn er auch davon spricht, was Polizeigewalt angerichtet hat bei den anderen. Okay, das ist natürlich eine andere Zählung. Wir haben bei der Polizei eine sehr bürokratische Zählung. Wir zählen jeden Verletzten. Wir wissen überhaupt nichts über das Ausmaß der Verletzungen, aber wir zählen alle. Das soll auch so sein. Das ist nicht zu beanstanden. Aber dass die anderen überhaupt nicht gezählt werden, dass wir immer nur hören, verletzte Polizisten, Gewalt gegen Polizei, das hört sich sehr einseitig an. Und ich würde schon von einem Innenminister, von der Politik verlangen, dass man zumindest auch einen Blick für die hat, die auf der anderen Seite stehen. Denn sonst hört sich das tatsächlich so an. Das befördert ja dieses Narrativ, Polizisten als Opfer einer überbordenden Gewalt aus der Spaßgesellschaft und so weiter. Und so sind die Sachen natürlich auch nicht zu sehen. Also Polizisten richten eben auch Verletzungen an und sie werden nicht nur verletzt, sondern sie verletzen auch. Und dass das überhaupt nicht in einer adäquaten Weise kommuniziert wird, das beschäftigt mich schon. Das kritisiere ich auch stark, weil dieses Narrativ verletzte Polizisten löst bei vielen Menschen spontan eine Haltung aus oder ein Eindruck, ein Gefühl. Ja, unser Staat wird verletzt. Diese jungen Leute, die sich dem Staat verpflichtet fühlen, werden verletzt. Und diese andere Seite, dass eben Verletzungen auch entstehen auf beiden Seiten, die wird nicht gesehen. Das finde ich misslich. Das kritisiere ich auch sehr stark. Auch, dass wir keine Einschätzung mehr bekommen, welcher Art jetzt diese Verletzungen waren. Es ist ja was anderes, ob jetzt jemand einen Arm bricht bei dem Einsatz oder ob er sich den Fuß verknackst beim Einsteigen in den Streifenwagen oder in den Gruppenwagen. Das sind ja unterschiedliche Verletzungen. Dass hier überhaupt nichts getan wird, sondern dass sich die Minister immer erstmal vor die Polizei stellen, das hat kontraproduktive Wirkung, wie ich finde, weil die Polizei ist als Partei erscheint und nicht mehr als Vollzugsorgan, das über den Dingen steht.
Erfahrungsgemäß ist auch das Versprechen, dass so ein Einsatz, der so eskaliert ist, evaluiert wird, eigentlich hohl. Es wird fast nie eingelöst, außer es kommt zu einem Gerichtsverfahren. Von der Polizei ist da nicht viel Aufklärung zu erwarten in der Regel. Also wenn man jetzt zum Beispiel zurückgeht zu dem Einsatz im Votivpark, die Öffentlichkeit, wir Journalistinnen und Journalisten wissen nicht, ob der Pfefferspray-Einsatz des zivilen Beamten, erstens einmal, warum war der überhaupt da vor Ort? Angeblich hat er ausgeschaut wie ein Rechter. Warum ist er bei einer linken Demo? Also war das gescheit, das so taktisch zu machen? Aber wir wissen auch nicht wieder, warum der den Pfefferspray eingesetzt hat. War der wirklich in Bedrängnis? Wurde er nur blöd angeredet? Und da muss man sich auf eigentlich ein Gerichtsverfahren verlassen. Das ist nicht ideal, oder?
Das ist nicht ideal und das ist ja auch das, was viele, nicht nur Wissenschaftler, auch politisch aktive Menschen von der Polizei fordern, dass sie endlich zulässt, dass ihre Handlungen von externen Beobachterinnen und Beobachtern evaluiert werden und auch registriert werden. Wir sprechen hier von Polizeibeauftragten zum Beispiel, die in der Lage wären, eine Plattform herzustellen, in der polizeiliches Handeln eben auch tatsächlich der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden könnte oder außerhalb eines juristischen Kontextes aufgearbeitet werden könnte. Und wir haben in der Tat nur zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt ein reguläres Gerichtsverfahren, dann sagen alle, wir dürfen nichts sagen. Die Polizei sagt, die Staatsanwaltschaft hat die Hände drauf, wir dürfen nichts sagen darüber. Die Staatsanwaltschaft schweigt in der Regel, dann gibt es irgendwann ein Gerichtsverfahren oder auch nicht. Und die Öffentlichkeit erfährt nichts mehr, das trocknet sozusagen aus. Das Zweite ist, es ist ein Polizeieinsatz mit so hoher Brisanz, dass Untersuchungsausschüsse gebildet werden in der Politik und dann fängt Parteipolitik an. Ja, dann werden die so besetzt, dass möglichst viele repräsentiert sind, aber die Wahrheit spielt da nicht die erste Geige, sondern dort spielt die erste Rolle, wer wie viel Macht hat, sich durchzusetzen. Und alle Untersuchungsausschüsse, die ich kenne jetzt keine österreichischen, sondern nur die deutschen, NSU-Prozess etc., viele Untersuchungsausschüsse auch zu polizeilichem Fehlverhalten, G20-Gipfel, die gehen aus wie das Hornberger Schießen. Ja, da neutralisieren sich parteipolitische Interessen hinter den Aufklärungsinteressen. Und die Ankündigung, etwas zu evaluieren und gut zu untersuchen, die halte ich noch nicht mal für falsch. Aber die Polizei tut es oder das Ministerium tut es intern. Die klären intern auf. Und bei welchen Gesprächen auch immer wird dann gesagt, naja, das ist vielleicht suboptimal gelaufen oder das machen wir hier das nächste Mal vielleicht ein bisschen anders oder vielleicht lassen wir den Herrn X diesen Einsatz nicht mehr führen, sondern den Herrn Y. Aber die Öffentlichkeit erfährt davon nichts. Und das halte ich jetzt mal auf unsere gemeinsamen Staaten oder auf beide Staaten bezogen für ein Polizeiverhalten, was den modernen demokratischen Ansprüchen nicht mehr genügt.
Ja, wir kommen zum Schluss. Herr Professor Beer, wir hatten ein interessantes Gespräch erwartet. Es ist ein sehr interessantes geworden. Vielen Dank dafür. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke für Ihr Interesse. Das war eine Folge der Tüter da. Wir sind bald wieder für Sie da. Bleiben Sie uns gewogen. Dankeschön.
Wiedersehen.